das auch ganz wichtige Wirkungen für uns Männer hat.
Wow, also habe ich jetzt auch noch nie so gehört, aber klingt eigentlich völlig logisch.
Weil davor wissen die gar nicht, dass es eigentlich besser gehen könnte. Die Symptome eines Testosteronmangels, die sind sehr vielfältig.
Das ist eine negative Auswirkung auf die Testosteronproduktion. Ich höre zum ersten Mal,
dass man auch im hohen Lebensalter noch gute Testosteronwerte hat.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Halleluja-Podcast. Ich habe heute einen sehr coolen Gast hier, und zwar einen Dr. Jonathan Apasu. Er ist Arzt, Co-Gründer von Adon Health. Das ist einer der ersten deutschen digitalen Plattformen für Männergesundheit. Jonathan, bevor wir jetzt direkt zu Testosteron und zu deiner Arbeit kommen, wie bist du zum Beruf Arzt gekommen?
Ja, also gute Frage erstmal. Ich würde sagen, dass das war in der Schulzeit vorgegeben, und zwar nicht durch sehr gute akademische Leistung am Anfang. Ich war tatsächlich in den ersten Schuljahren, so Anfang Gymnasium, eher so ein schlechterer Schüler. Habe irgendwie hauptsächlich Basketball gespielt, Sport gemacht und nicht meine Hausaufgaben. Hatte dann aber in der Oberstufe mich mit den Leistungsfächern Biologie und Chemie total begeistert für die Naturwissenschaften. Und in der Biologie ging es damals schon ums Nervensystem, um Proteinsynthese. In der Chemie ging es auch um die verschiedenen chemischen Substanzen, Biochemie. Und ich fand das total faszinierend. Und hatte dann zum Glück auch ein paar Jahre davor angefangen, die Schule ernst zu nehmen. Und dann auch im Abi einen entsprechend guten Schnitt, der mir dann erlaubt hat, auch das Medizinstudium anzugehen. Genau. Und dann das Medizinstudium habe ich durchlaufen mit dem Gedanken, natürlich irgendwann als Arzt zu arbeiten, auch in der Patientenversorgung. Dann sind aber doch ein paar Sachen anders gekommen, und jetzt bin ich nicht direkt in der Patientenversorgung tätig, aber arbeite doch an einem Thema, das sehr medizinisch ist.
Ja, und in meinen Augen ein sehr relevant und ein sehr unterschätztes Thema. Das heißt, du einfach aus der Neugierde heraus für Gesundheit, wie funktioniert unser Körper, dann das Medizinstudium angegangen. Und dann gab es da irgend so einen Moment, wo du dann gesagt hast, hey, Männergesundheit ist in Deutschland da echt das Problem, vor allem Testosteronmangel, dass du zu der Thematik gekommen bist?
Fairerweise während des Studiums nicht. Also während des Studiums habe ich nicht gemerkt, okay, Männergesundheit ist genau das, was wofür ich brenne. Was ich aber während des Studiums schon gemerkt habe, insbesondere weil ich auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also man macht während des Medizinstudiums ja auch verschiedenste Praktika, Pflichtpraktika, die nennen sich Formulaturen. Oder auch während des praktischen Jahres war ich auch tätig in sehr vielen unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Also ich habe insgesamt in 6 verschiedenen Ländern während des Medizinstudiums praktiziert, von irgendwie Entwicklungsländern bis hin zu Hightech-Medizin in den USA oder auch natürlich bei uns in Deutschland. Und was mir da häufig aufgefallen ist, ist, dass Herausforderungen in der Medizin auch oft so struktureller Natur sind. Nicht nur die Patientenversorgung selber, was die Ärzte können, wie die Ärzte Patienten behandeln, sondern wie diese Strukturen des Gesundheitssystems aufgebaut sind und wie Gesundheit, Prävention, Behandlung, Patienten überhaupt zugänglich gemacht wird. Das heißt, da habe ich schon früh gesehen, dass da theoretisch ein sehr, sehr großer Hebel angelegt werden kann. Aber ich habe da noch nicht gewusst, okay, Männergesundheit ist der Hebel, ist der Bereich, wo ich diesen Hebel anlegen möchte. Das kam erst später.
Das heißt, bei dir war es die Intention, in dem ganzen Bereich, Innovation reinzubringen, um es zugänglicher zu machen, um es auch ein bisschen, den 21. Jahrhundert gerechter zu machen, weil ich glaube, was Arzt, Digitalisierung, mehr zugänglich, kenne ich jetzt nicht so viele Ärzte, die hergehen und sagen, so, wie schaut, dass ich da ein bisschen den Bereich pushe, sondern wenn jemand Arzt ist, dann sagt er, wo ich mehr wissen, besser behandeln und so weiter, aber jetzt hat nicht den digitalen Fortschritt oder Behandlungsfortschritt oder auch die Systeme aufzubauen. Deswegen finde ich es mega cool, was du hier machst oder ihr mit einem Institut. Oder Institut sagt man dazu?
Institut, nein, würde ich nicht unbedingt Institut nennen, sondern wir sind eine Plattform, eine digitale Plattform für Männergesundheit, insbesondere Männerhormongesundheit. Ich weiß nicht, ob man es Institut nennen könnte. Vielleicht ist das kein geschützter Begriff und wir sollten das tun. Aber genau, wir sagen immer, wir sind eine digitale Plattform für Männerhormongesundheit.
Alright. Dann hauen wir raus. Was genau macht ihr und was bietet eure Plattform an?
Also mit Adon Health haben wir eine Plattform geschaffen, die es Männern sehr niedrigschwellig möglich macht, eine Perspektive auf ihre Hormonwerte zu bekommen, beziehungsweise auch auf viele weitere Gesundheitsmarker zu bekommen, um dann im nächsten Schritt mit einem qualifizierten Arzt, einer qualifizierten Ärztin über diese Laborwerte zu sprechen, über diese Hormonwerte zu sprechen, um dann gegebenenfalls eine Optimierung der Laborwerte vorzunehmen. Typischerweise ist da der Ablauf so, ein Patient, der gewisse Beschwerden hat, gewisse Symptomatik hat, da werden wir sicherlich später auch noch zu sprechen, die darauf hindeuten könnten, dass er einen Hormonmangel hat, bestellt sich so ein Testkit, da haben wir so ja, kleine Testkits, die können nach Hause gesendet werden, die machen die Patienten, nutzen das dann selbstständig, um sich ein paar Tropfen Blut aus der Fingerspitze abzunehmen. Das Ganze wird dann zurück ins Labor gesendet, da arbeiten wir mit deutschen akkreditierten Kooperationslaboren zusammen, die diese Blutwerte dann auswerten und dem Patienten wieder zukommen lassen. Und basierend auf den Ergebnissen dieser Labortestung kann der Patient sich dann entscheiden, mit einem Arzt zu sprechen oder eben die Werte einmal für sich zu registrieren und dann sich nie wieder zu melden. Aber tatsächlich, die allermeisten Patienten möchten ihre Werte besser verstehen und die natürlich auch in Kontext ihrer Lebensrealität bringen zu lassen, in Kontext ihrer Symptomatik bringen zu lassen, buchen sich dann eine Videosprechstunde mit einem unserer Kooperationsärzte. Das Ganze erfolgt dann meistens innerhalb weniger Tage. Die Ärzte haben da oft sehr gute Verfügbarkeiten und dann nimmt der Patient sich 30 Minuten Zeit, der Arzt eben auch, und dann wird in einem sicheren Umfeld von zu Hause mit über den Laptop oder über das Handy in einer Videosprechstunde mit einem Arzt gesprochen und man berichtet seine Symptome, man spricht über die Laborwerte und der Arzt entscheidet eben in dieser Situation, ob jetzt dieser Patient möglicherweise davon profitieren könnte, wenn man seine Hormonwerte optimiert und ganz konkret den Testosteronwert, der dann häufig in einem Mangelbereich sich befindet, den anhebt in einen gesunden, höheren Bereich.
Mega, das heißt, ihr stellt dann auch sicher, dass es jetzt dann, wenn der im Gespräch ist, das ist kein Verkaufsgespräch, sondern wenn jemand einen Testosteronmangel hat, dann wird gesagt, hey, du hast hier einen Testosteronmangel oder bei dir ist das und das Phase, wahrscheinlich macht das und das Sinn oder beziehungsweise das macht Sinn und das wäre hier ein Fahrplan, wie wir das Problem lösen könnten.
Ja, richtig und wichtig ist dabei auch diese Kooperationsärzte, die sind unabhängig von uns, also die wir sprechen natürlich mit denen, wir entscheiden, welcher Arzt auf diese Plattform kommt und wer nicht, weil wir möchten natürlich, dass diese Ärzte eine gewisse Expertise mitbringen, aber die eigentliche Behandlung des Patienten, das machen die Ärzte komplett unabhängig von uns und nur im besten Wissen und in bester Intention für die Patienten in gemeinsamer Entscheidungsfindung mit dem Patienten. Ja, also sie sind da nicht unter unserer Weisung, sondern entscheiden da, wie sie es als richtig empfinden.
Mega, mega. Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie dann so eine Testosteronbehandlung aussieht, was ist denn das Problem, wenn jemand einen Testosteronmangel hat?
Okay, ich würde erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist überhaupt Testosteron?
Alright, macht viel mehr Sinn. Ja. Was ist Testosteron?
Ja, also Testosteron ist erstmal ein Hormon und Hormone, um das einmal zu definieren, sind grundsätzlich Botenstoffe, die werden in einem Bereich des Körpers produziert, in Drüsen meistens. Dieses Hormon wird dann über den Blutkreislauf durch den Körper transportiert an die Stelle, wo es seine Wirkung entfalten soll. Und so ist es auch beim Testosteron. Testosteron haben sowohl Männer als auch Frauen. Männer natürlich einer viel höheren Konzentration. Und bei uns Männern wird Testosteron in den Hoden produziert, wird dann durch den Blutkreislauf in den ganzen Körper transportiert und entfällt dann dort seine Wirkung an jeder Stelle, wo Androgenrezeptoren, das sind Testosteronrezeptoren, wo sich diese befinden. So, und wenn man sich jetzt anschaut, wo diese Rezeptoren überall sitzen, dann sieht man, dass eigentlich auf jeder Zelle des Körpers Androgenrezeptoren zu finden sind. Das heißt, Testosteron hat auch eine Wirkung auf eigentlich jede einzelne Zelle im Körper. Viele denken mit Testosteron ja an die Muskulatur. Und ja, natürlich, auf der Muskulatur sind Rezeptoren, die dafür sorgen, dass wenn Testosteron da bindet, die Muskulatur im Wachstum verstärkt wird, Muskelmasse, Muskelkraft zunimmt. Aber wir haben auch Androgenrezeptoren im Gehirn, wo Testosteron eine ganz wichtige Wirkung hat für Motivation, für Antrieb, für Konzentrationsfähigkeit, für Klarheit. Aber auch in Knochen, wenn es um die Blutbildung geht, haben wir eine testosteronvermittelte Wirkung. Wir haben, was die Knochendichte angeht, eine über Testosteron übermittelte Wirkung, die Knochen eben dichter zu machen. Und so, eigentlich, wenn man durch jedes Organ geht, sieht man, dass da Testosteron eine extrem wichtige Wirkung hat, auf den Stoffwechsel, den Zuckerstoffwechsel anzutreiben, den Fettstoffwechsel anzutreiben, die Fettmasse zu reduzieren. Also da sehen wir, hat Testosteron eigentlich in jedem Bereich des Körpers eine extrem wichtige Rolle, in seiner richtigen Konzentration. Und das macht auch einfach klar, wenn Testosteron fehlt und wir zu wenig Testosteron haben, haben wir eigentlich auch die Umstände geschaffen, in jedem dieser Bereiche Probleme zu entwickeln.
Ja, ist echt spannend. Ich habe jetzt auch noch gar nicht so ausführlich gehört, dass es im Gehirn, in der Leber und wirklich überall und fast alle Zellen Testosteronrezeptoren haben. Und dann logischerweise hat offensichtlich Testosteron auf alles eben auch Auswirkungen.
Ja, total. Ja, super spannend, auch mittlerweile sehr gut erforscht. Da ist eine sehr gute Datenlage da. Die Androgenrezeptoren, wie gesagt, auf fast jeder Zelle. Es gibt auch tatsächlich Wirkung von Testosteron, die nicht über diese Rezeptoren selber vermittelt wird, sondern eine direkte Wirkung von Testosteron, das aber eher weniger, also der Hauptteil der Wirkung geht über die Rezeptoren und ein kleinerer Teil der Wirkung wird eben direkt übermittelt. Und Testosteron ist auch jetzt nicht ein abschließendes Produkt, sondern wird auch umgewandelt durch gewisse Enzyme in beispielsweise Östrogene, wie das Östradiol, das auch eine ganz wichtige Wirkung übermittelt, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, was die Libido angeht, was die Knochendichte angeht. Oder Testosteron kann auch umgewandelt werden in DHT, das ist sogar noch stärker wirksames Androgen, das auch ganz wichtige Wirkungen für uns Männer hat.
Alright. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte, dass bei mir als Mann der Testosteronspiegel oder die Testosteronproduktion gut funktioniert, hast du da Tipps für mich, wie ich darauf achten kann, dass ich genug oder auf die richtige Art und Weise Testosteron produziere?
Also ist auf jeden Fall jeden Mann zu empfehlen, seine Testosteronwerte zu optimieren, ja, und dafür zu sorgen, dass der Körper die Umstände hat, auch möglichst gut Testosteron zu produzieren. Und die größten Hebel, die man am Lebensstil anlegen kann, sind zwei Stück. Einmal ist das Thema Körperkomposition sehr wichtig. Ja, also wenig Fettmasse zu haben und mehr Muskelmasse ist sehr zuträglich für den Testosteronhaushalt. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Fettgewebe, insbesondere dieses Bauchfett, das viszerale Fett, dass das hormonell aktiv ist, ja, das sendet Leptin aus, das sich indirekt und direkt negativ auf die Testosteronproduktion auswirkt. Gleichzeitig werden auch Entzündungsparameter von Fettgewebe produziert, ja, Interleukine, Tumornekrosefaktor A, Alpha, der oder die sich negativ auf die Hormonproduktion auswirken, so auch auf die Testosteronproduktion. Und zuletzt gibt es auch im Fettgewebe ein gewisses Enzym, das sich Aromatase nennt. Ja, das befindet sich vor allem im Fettgewebe auch. Und das wandelt Testosteron in Östrogen um und senkt damit den Testosteronwert. Und wenn man sich da Studien anschaut, sieht man, dass übergewichtige Männer bis zu 30% niedrigere Testosteronwerte haben als normalgewichtige Männer. Wobei man da auch teilweise gucken muss, was ist Ursache und was ist Folge. Weil eben Testosteronmangel selber auch Übergewicht begünstigt. Deswegen erster wichtiger Lifestyle-Faktor, Körperkomposition, Fettgewebe runter, Muskelgewebe hoch, macht man unter anderem durch Sport, Krafttraining ganz wichtig, aber natürlich auch durch die Ernährung, Kalorien reduziert, um eben abzunehmen, aber natürlich auch reich an Protein, um die Muskelmasse zu begünstigen und Muskelaufbau zu stärken. Das ist das Thema Körperkomposition und ein zweiter ganz, ganz wichtiger Hebel für die Testosteronproduktion ist das Thema Schlaf. Schlaf, ich habe das Gefühl, heutzutage wird das immer mehr und mehr auch geschätzt, dass Schlaf wichtig ist. Aber mich hat total überzeugt eine Studie, die ich da mal gelesen habe. Und zwar haben die in dieser Studie angeschaut, was passiert mit jungen, gesunden Männern zwischen 25 und, ich meine, 34, wenn die auf Schlafentzug gesetzt werden. Und die wurden eine Woche lang auf 4 bis 5 Stunden Schlaf pro Nacht gesetzt. Und da sind die Testosteronwerte 15% bis zu 15% abgesunken. Also total wichtig für die Hormonproduktion. Liegt daran, dass Testosteron bei uns Männern vor allem auch nachts produziert wird. In der zweiten Schlafhälfte, in den hauptsächlich sogenannten REM-Schlafphasen. Wenn man eben nicht gut schläft, nicht ausreichend schläft, nicht diese Schlafphasen zu Genüge hat, sinkt eben auch der Testosteronwert. Ja, deswegen wenig Schlaf ist ja was, wo früher sich auch viele Männer mit gerühmt haben, damit zurechtzukommen. Aber tatsächlich ist das so, wer zu wenig schläft, der gefährdet seine Testosteronwerte und natürlich auch noch andere Faktoren der Gesundheit.
Wow, also habe ich jetzt auch noch nie so gehört, aber klingt eigentlich völlig logisch. Also Schlaf ist in meinen Augen auch das Fundament, auf der die Säulen der Gesundheit stehen. Und klingt logisch, dass man, sag mal, in der Nacht Testosteron produziert. Aber dass, wenn man zu viel Fettgewebe hat, dass es eine negative Auswirkung auf die Testosteronproduktion hat, höre ich zum ersten Mal. Klingt jetzt, sag mal, stimmig für mich, aber finde ich ja mega cool, dass du das auch so raushaust, weil es ist ja auch, mittlerweile muss man irgendwie gefühlt überall schauen, dass man politisch korrekt ist. Und wenn man sagt, hey, man will ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen hat, das ist überhaupt nicht schlimm und hat absolut keine Auswirkungen. Dann gibt es ja Influencer und Leute, die sagen, das ist absolut okay und völlig normal. Aber wenn man halt eben dann halt hier das hört und nimm, oh, du hast halt das mit Studien recherchiert und dass das einen direkten Zusammenhang hat, die Zahl 30% ist gefallen, das ist ja substanziell.
Ja, total. Und da kann man natürlich auch viele andere Studien zitieren, was Übergewicht für eine negative Auswirkung hat auf das Herz, auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, auf die Gelenkgesundheit, auf die Stoffwechselgesundheit. Und da muss man natürlich aus medizinischer Sicht klar sagen, dass Übergewicht ein extremer Risikofaktor ist für viele Erkrankungen. Hat jetzt damit nichts zu tun, ob man das jetzt ästhetisch findet oder ob das jetzt schlechtere Menschen sind. Das muss man da klar davon trennen. Aber die Studienlage, die Fakten sagen eben ganz klar, dass Übergewicht ein Risikofaktor ist für viele Erkrankungen und so auch für den Testosteronmangel.
Gibt es irgendwie so typische Signale, Indikatoren, dass man sagt, okay, das deutet massiv auf einen Testosteronmangel hin?
Ja, also die Symptome eines Testosteronmangels, die sind sehr vielfältig. Ja, also aufgrund der Eigenschaft von Testosteron eigentlich jeden Bereich des Körpers zu beeinflussen, kann man eigentlich auch in jedem Bereich Symptome haben und nicht jedermann hat die gleichen Symptome. In der Realität ist es so, dass vor allem zwei Symptome dann doch immer wieder und wieder auftauchen. Das ist einmal das Thema Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Das sind dann Männer, die eigentlich ja beispielsweise gut im Leben stehen. Anwalt, 45, der sagt, ich bin nach dem Mittagessen, muss ich mich irgendwie auf die Couch im Office legen und erstmal 2 bis 3 Stunden die Augen zu machen, sonst komme ich irgendwie nicht durch den Tag. Oder ich komme nach Hause nach der Arbeit, meine Frau will irgendwie noch quatschen oder die Kinder wollen was machen und ich falle eigentlich auf der Couch hin und komme einfach nicht mehr hoch. Und dadurch leidet meine Lebensqualität und ich mache auch weniger mit Freunden. Das ist so eins dieser häufigsten Symptome, das wir auch gesehen haben, bei jetzt natürlich vielen tausenden Patienten, die wir schon gesehen haben. Und auf der anderen Seite ist auch das Thema Libido und Libidoverlust ein sehr, sehr häufiges. Ja, Testosteron sorgt dafür, dass man Libido hat, ja, dass man sexuelle Lust hat, auch vor allem durch die Umwandlung in Östrogen. Und wer nicht genug Testosteron hat, der hat keine Libido, ja, der hat keine sexuelle Lust, den geben die Morgenserektionen bleiben aus und da leiden dann häufig auch die Partnerschaften drunter. Ja, das ist auch häufig dann die Frau, die den Mann dann mal zum Arzt schickt oder auch mal darauf hinweist, vielleicht mal so einen Test auch bei Adon Health zu machen, weil sie auch merkt, okay, hier ist irgendwie nicht mehr so diese Libido da, die vielleicht in der Vergangenheit mal da war. Das sind so diese so sehr häufig auftretenden Symptome, aber die Symptome können noch viel, viel breiter sein. Ja, also wenn man sich diese 3 verschiedenen Kategorien anschaut, in die ich das gerne immer einteile, ist das einmal im mentalen Bereich, ne? Antrieb haben wir gerade schon besprochen, Konzentrationsprobleme, Brain Fog, depressive Verstimmung, ja, irgendwie Motivationsverlust, das ist so das, was im Mentalen auffallen kann. Im sexuellen Bereich, ja, insbesondere Libidoverlust, aber auch dann das Thema erektile Dysfunktion und im körperlichen Bereich, ja, man geht ins Gym, man versucht Muskulatur aufzubauen, tut's aber nicht. Man versucht Fett zu verlieren, tut's aber nicht, sondern baut eher Fett auf. Und dann, da wird's medizinisch nochmal spannend, auch eben so der Hang, einen Diabetes zu entwickeln, Osteoporose, höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das können auch alles Folgen von einem Testosteronmangel sein, aber das sind fairerweise Themen, mit denen jetzt ein Patient nicht kommt. Der sagt nicht, ich habe eine Osteoporose, ich muss mal meinen Testosteronwert anschauen, sondern die Patienten kommen vor allem wegen diesen Themen, die Lebensqualität reduzieren, wie Libidoverlust, Antriebslosigkeit, Übergewicht und so weiter.
Du hast vorhin gesagt, also finde ich mega, Und du hast vorhin gesagt, bei dem Alter, Mann kommt nach Hause 45 und hat dann irgendwie keine Kraft, Lust mehr mit Kindern zu spielen und ist einfach müde, erschöpft oder tagsüber. Gibt es irgendwie so Altersindikatoren, wo man sagt, so ab 30, ab 45 sollte man besonders achten auf, oder gibt es da altersbedingte Geschichten?
Also sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich kann Testosteronmangel in jedem Alter auftreten, je nachdem, was die Ursache ist. Ne? Beispielsweise kann Testosteron wird ja im Hoden produziert, und wenn man ein Problem im Hoden hat, beispielsweise nach einem Hodenkrebs, der Hoden musste operativ entfernt werden, dann kann es sein, dass der verbleibende Hoden nicht genug Testosteron produzieren kann. Das heißt, dann kann man auch schon in jungen Jahren Testosteronmangel entwickeln. Bei gewissen angeborenen Erkrankungen, syndromatischen Erkrankungen, Klinefelter-Syndrom beispielsweise, kann man auch in jungen Jahren Testosteronmangel haben, oder auch bei anderen vererbbaren Erkrankungen oder genetischen Erkrankungen. Und da kann das schon in sehr, sehr jungen Jahren auftreten. Ja, oder auch die Signale für die Testosteronproduktion, die kommen aus dem Gehirn, aus der Hirnanhangsdrüse, aus der Hypophyse. Und auch da können Tumore auftreten oder Veränderungen sein, die dann die Ansteuerung vom Hoden reduzieren und dann auch dafür sorgen, dass der Mann zu wenig Testosteron produziert. Das kann auch in jedem Lebensalter auftreten. Tatsächlich ist es aber so, dass diese organischen Ursachen eine absolute Minderheit der Gesamt-Testosteronmangelfälle darstellt. Das sind vielleicht so 5% der Patienten, haben eins dieser genannten Gründe oder Ursachen für einen Testosteronmangel. Alle anderen Patienten haben meistens einen sogenannten funktionellen Testosteronmangel, der basiert auf einem schlechten Lebensstil, der besteht auf gewissen Begleiterkrankungen, Komorbiditäten wie chronisch entzündlichen Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht. Der Testosteronmangel basiert auf Lebensstilfaktoren wie zu wenig Schlaf, zu viel Stress, schlechte Ernährung. Und das ist dann ein Testosteronmangel, der typischerweise in einem höheren Lebensalter auftritt. Und wenn man sich da die Studien anschaut, wie hoch die Prävalenz, also die Häufigkeit vom Testosteronmangel ist, da sieht man auch sehr schön, also man sieht das in den Zahlen sehr schön, natürlich ist es in der Realität nicht schön für die Patienten, dass diese Prävalenz auch stark ansteigt mit steigendem Lebensalter. Wenn man sich Männer so ab 45 anschaut, da gibt es eine sehr spannende Studie aus den USA, da wird von einer Prävalenz von bis zu 40%, also fast jeder zweite Mann, ausgegangen, der da einen Testosteronmangel hat. Also je älter, desto wahrscheinlicher ist ein Testosteronmangel. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt hier noch dazu sagen will. Es ist aber nicht zwingend so, dass man mit 60, mit 70 auf jeden Fall einen Testosteronmangel haben muss. Ja, also wenn man bis ins hohe Lebensalter einen sehr guten Lebensstil hat, auf Schlaf achtet, Stress irgendwie im Rahmen halten kann und keine Begleiterkrankungen entwickelt, dann ist die Chance auch gut, dass man auch im hohen Lebensalter noch gute Testosteronwerte hat.
Mhm. Spannend. Ich finde es faszinierend, dass du eben gesagt hast, dass eine Studie zeigt, dass in den USA Männer ab über 45, dass da jeder zweite einen Testosteronmangel hat. Also ich meine, das sind ja fundamentale Zahlen. Hast du Zahlen in Deutschland hier parat?
Ja, also auch in Deutschland gehen wir von ähnlich hohen Zahlen aus. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit geht von Zahlen zwischen 15-35% der Männer aus, die einen Testosteronmangel haben. Es gibt eine Studie, die ist auch schon ein paar Jahre alt. Da wurden, glaube ich, 19,5% der Männer mit einem Testosteronmangel identifiziert, als man einfach mal so eine Population von Männern beim Hausarzt getestet hat. Also ich würde sagen, so zwischen 15-35% ist eine ganz gute Annahme. Immer natürlich bedingt, was für welche Altersgruppe man sich anschaut und ob das jetzt übergewichtige Männer sind oder normalgewichtige. Eine sehr, sehr spannende Beobachtung, die über die letzten Jahre, Jahrzehnte auch aufgefallen ist, ist, dass unabhängig des Lebensalters die Testosteronwerte von Generation zu Generation weniger werden. Also wenn man sich gleichalte Männer heutzutage anschaut, im Vergleich zu vor 20 oder vor 40 Jahren, haben die Männer heutzutage niedrigere Testosteronwerte im gleichen Alter wie Männer vor 20 oder 40 Jahren.
Alright, aber das heißt, jeder fünfte Mensch ist dann, sag ich mal, davon betroffen, ab dem Lebensalter von 45. Also laut den Zahlen jetzt. Und wahrscheinlich sind die Zahlen auch noch höher.
Genau, also ganz vereinfacht gesprochen könnte man sagen, dass einer von fünf Männern oder einer von vier Männern bei uns in Deutschland von einem Testosteronmangel betroffen sein kann. Das ist zumindest das, was die Studienlage hergibt. Und ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile auch über 10.000 Männer schon auf ihre Laborwerte untersucht und dann auch gesehen, ob die einen Mangel haben oder nicht. Und in unserer Population, die bei uns die Werte getestet haben und auch zugestimmt haben, dass wir uns die mal anschauen dürfen aus wissenschaftlicher Perspektive, da haben fast 70% einen Testosteronmangel. Da muss man aber dazu sagen, das ist eine hohe Bias ist da drin, ja, weil die Männer, die sich bei uns einen Test bestellen, die haben ja schon irgendeinen Leidensdruck, die haben eine gewisse Symptomatik und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass sie einen Testosteronmangel haben. Aber das so ein bisschen so einzuordnen.
Alright. Wenn ich jetzt zu dir herge und sage, okay, wir haben das untersucht, ich habe bei euch den Test gemacht und mit dem Arzt gesprochen und ich habe jetzt einen Testosteronmangel. Wie wird an die Sache rangegangen?
Okay, also du hast einen Test gemacht, du hast auf schwarz auf weiß, du bist irgendwie unterhalb des Referenzbereichs, du hast auch Symptome, die darauf hindeuten, dass da ein Problem vorliegt, also vielleicht ständige Müdigkeit, Antriebslosigkeit, vielleicht Libido ist nicht mehr so da, dann wird der Arzt in diesem Gespräch versuchen, mit dir zu eruieren, warum das der Grund sein kann. Ja? Man muss immer ausschließen, dass eine organische Ursache vorliegt. Das sieht man auch schon größtenteils in den Laborwerten. Ja, also wenn es die Laborwerte darauf hindeuten, dass vielleicht ein Problem am Hoden vorliegt oder ein Problem an der Hypophyse, dann würde jetzt in dem Kontext von Adon Health der Arzt sagen so, hören Sie mal, Sie müssen jetzt erstmal zu einem niedergelassenen Kollegen gehen, weil die Telemedizin hat auch gewisse Grenzen. Also ich kann jetzt nicht einfach jeden Menschen, jeden Mann dann einfach Testosteron geben, der da schlechte Werte hat, sondern bei ein paar, das ist fairerweise sehr selten, muss dann aber gesagt werden, Moment, Sie müssen jetzt erstmal zu einem niedergelassenen Arzt gehen, um zu schauen, ob da nicht irgendwas anderes vorliegt. Das ist aber die Ausnahme. In der Regel ist es so, wenn die Werte darauf hinweisen, dass ein Testosteronmangel Grund für diese Symptome sein kann, dann wird der Arzt sich zusammen mit dem Patienten sehr wahrscheinlich dafür entscheiden, zu sagen, okay, wir können diese Werte jetzt etwas anheben. Das würden wir machen über zwei Behandlungssäulen. Die eine Behandlungssäule ist der Lebensstil. Ja, wenn der Patient da gewisse Mangel oder gewisse Themen hat, wie schlechten Schlaf, wenig Sport, dann wird der Arzt da entsprechende Tipps haben, wie der Mann sich da irgendwie besser aufstellen kann. Aber die zweite Therapiesäule kann dann durchaus auch eine Testosteronersatztherapie sein, um zu sagen, okay, dein Körper hat zu wenig Testosteron, wir können das zuführen, ja, von außen über ein Gel, über eine Spritze und dafür sorgen, dass der Körper genug Testosteron hat, um auch wieder Muskulatur aufzubauen, um mehr Fett zu verbrennen und auch diese Lebensqualität wiederherzustellen.
Das heißt, es gibt dann zwei Wege. Einmal, ich komme Testosteron spritzen lassen oder durch ein Gel auf die Haut auftragen. Warum gibt es hier zwei verschiedene Wege und was ist der Unterschied?
Also genau, Testosteron muss einfach in irgendeiner Art und Weise im Körper landen. So, und dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Man könnte ja auch sagen, okay, gut, bei anderen Präparaten nehme ich einfach eine Tablette, ja, und dann landet es auch im Körper. Das Problem dabei ist, dass wenn man Tabletten zu sich nimmt, dann landet das erstmal im Leber-Blutkreislauf, das mal vereinfacht zu sagen, also das Blut aus dem Darm geht erstmal durch die Leber und da wird Testosteron abgebaut. Das heißt, du würdest dann das Testosteron, das du über eine Tablette nimmst, würde nicht sehr gut bei dir im Körper ankommen, weil es erstmal in der Leber landet und dann abgebaut wird. Da gibt es andere Darreichungsformen, die dann eher lymphatisch aufgenommen werden, also über das Lymphsystem und nicht über das Blutsystem und damit an der Leber vorbeigehen. Aber diese Präparate, die sind zwar in Deutschland zugelassen, aber die innovativeren Präparate, die sind nur in den USA zugelassen und die können wir hier noch nicht verwenden. Das heißt, die orale Testosterongabe, also durch den Mund, die fällt schon mal weg. So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Gut, eine Spritze, die geht durch die Haut durch und dann landet das Präparat in der Muskulatur oder im Unterhautfettgewebe und kann von da in den Körper abgegeben werden. Da gibt es auch verschiedene Testosteronpräparate, die unterschiedlich lange Halbwertszeiten haben. Und diese Halbwertszeiten geben dann vor, wie häufig man das Testosteron injizieren muss. Da gibt es welche, die sind sehr lange haltbar. Da gibt es alle 3 Monate eine Spritze. Wird häufig in der Niederlassung verwendet, ja, von niedergelassenen Ärzten. Aber zum Beispiel im Kontext von Adon Health, unseren Kooperationsärzten, da wird häufig mit so kürzer wirksamen Präparaten gearbeitet. Und das injizieren die Patienten dann nach guter Aufklärung selbstständig. Alle 7 Tage zum Beispiel oder bei anderen Patienten alle 3,5 Tage, um da eben einen sehr gleichmäßigen Testosteronspiegel hinzubekommen. Genau, und die zweite Applikationsform, die tatsächlich auch im Einsatz ist, ist die transdermale Anwendung. Da ist es so, dass das Testosteron über die Haut aufgenommen wird. Ja, die Haut hat ja eigentlich eine Barrierefunktion und lässt eigentlich nicht zu, dass etwas aufgenommen wird. Deswegen sind diese Testosterongels dann auch mit so einer alkoholischen Substanz versetzt, die dann erlaubt, dass das Testosteron aufgenommen werden kann in der Haut. Hat gewisse Vorteile, dass man sich eben nicht spritzen muss. Manche Patienten möchten das nicht oder kommen damit auch nicht zurecht. Und für die ist das dann eine sehr, sehr gute Option und auch ein gangbarer Weg. Das muss aber immer individuell entschieden werden zwischen Arzt und Patient, was funktioniert für mich und für meine Lebensumstände.
Verstanden. Mega cool. Das heißt ja, boah, mal, wenn mir jetzt, ich zum Beispiel bin jetzt nicht derjenige, der sagt, boah, ich hab Bock, mir irgendwie eine Spritze irgendwo reinzugeben. Da sage ich, das Gel klingt für mich deutlich attraktiver, aber ich habe dann beide Wege und beide Möglichkeiten.
Richtig. Und man muss einfach schauen, was funktioniert. Ne? Also mit dem Gel, das funktioniert super. Manche Patienten sagen, okay, ich habe irgendwie ein kleines Kind zu Hause und oder eine Frau, die mit der ich dann morgens, nachdem ich das Gel auftrage, auch gerne interagieren möchte. Und da ist das natürlich, da muss man ein bisschen, also da muss man vorsichtig sein, das funktioniert dann auch gut. Aber manche sagen, okay, ich möchte mich jetzt diesem Risiko nicht aussetzen, dass ich jetzt irgendwie Gel auf meine Frau übertrage, weil auch bei der Frau wird es dann durch die Haut durchgehen. Tatsächlich nur so in der ersten Stunde, nachdem man das Gel dann auch benutzt hat. Aber für manche ist das dann ein Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt lieber zur Spritze, weil ich eben da den Vorteil habe, nicht dieses Übertragungsrisiko zu haben. Und wie gesagt, bei anderen Männern, die sagen so, boah, einmal die Woche spritzen oder zweimal die Woche spritzen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und für die ist dann eben das Gel die bessere Option.
Und wenn ihr jetzt hergehe und sagt, okay, ich mache jetzt hier die Testosteronbehandlung, ob jetzt mit Gel oder mit Spritze, hat das irgendwelche negative Auswirkungen auf die natürliche Testosteronproduktion?
Ja, absolut. Das sorgt dafür, dass deine natürliche Testosteronproduktion nicht mehr stattfindet. Und um das zu erklären, also es klingt jetzt erstmal drastisch und ja, das ist auch so, dass die körpereigene Produktion auf null runtergeht, also nicht auf null, aber halt sehr stark limitiert wird. Und ich würde das einmal erklären, wieso das passiert. Dafür gehen wir nochmal einmal ein bisschen zurück in die Biologie. Und zwar ist die Biologie des Testosteronhaushalts so, dass die Steuerung über das Gehirn erfolgt. Wir haben den Hypothalamus, das ist eine Hirnregion, die sendet Signale in Form von einem Hormon, das sich GnRH nennt, an die Hypophyse. Und die Hypophyse sendet dann das Hormon LH, das luteinisierende Hormon, über den Blutkreislauf in Richtung Hoden, um im Hoden die Testosteronproduktion zu stimulieren. Und das Testosteron wiederum hat dann einen negativen Effekt auf die Stimulation des Hypothalamus und der Hypophyse. Ein super schlauer Mechanismus vom Körper, zu sagen, ich reguliere diesen Kreislauf selber. Weil wenn ich viel Stimulation Richtung Testosteron habe, sorgt das Testosteron, dass die Stimulation selber weniger wird. Und ich stelle damit sicher, dass ich mich immer in einem guten Bereich befinde. Wenn wir jetzt aber von außen Testosteron zugeben, dann merkt der Körper, ah ja, wir haben hier genug Testosteron, diese negative Rückkopplung findet statt und der Körper hört auf, LH in Richtung Hoden zu senden und die Hoden produzieren kein Testosteron mehr und atrophieren dabei auch ein bisschen. Ne? Das ist auch etwas, was unter einer Ersatztherapie passieren wird. Die Hoden schrumpfen, hat erstmal nur einen ästhetischen Charakter, wenn es stört. Ja, da kann man auch gegenwirken, aber hat jetzt erstmal keine weitere Implikation. Wenn man irgendwann diese Testosteronersatztherapie beendet, ist das so, dass dann der Körper auch wieder anfängt zu merken, okay, diese negative Rückkopplung findet nicht mehr statt und er wirft die eigene Produktion wieder an. Ja, kann eine Weile dauern, ja, und deswegen sollte man auch nicht von einem Tag auf den nächsten einfach aufhören, sondern sollte das natürlich dann ärztlich begleitet ausschleichen lassen, dass der Körper die Chance hat, die körpereigene Testosteronproduktion wieder anzukurbeln. Anders ist es bei Männern, anders kann es sein bei Männern, die mit sehr hohen Testosterondosierungen arbeiten, ne, also oder Testosteron missbrauchen, um das auch beim Namen zu nennen. In verschiedenen Sportarten wird ja Testosteron vor allem wegen seiner anabolen Wirkung auf die Muskulatur auch missbraucht. Und wenn man das über viele Jahre hinweg macht, dann kann eben dieser negative Rückkopplungsmechanismus so stark sein, dass der Körper auch nicht mehr in der Lage ist, irgendwann die körpereigene Produktion auch wieder anzukurbeln.
Ja. Verstanden. Aber wenn ich jetzt zu dir hergehe und sage, wir machen das hier ärztlich begleitet mit der richtigen Dosierung, und wir dann ja Testosteron, sagen wir, hinzugeben, aus dem Grund, weil die Testosteronproduktion aus gewissen Gründen gestört ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn man, du hast vorhin erwähnt, dass wenn man, sagen wir mal, zu viel Fettgewebe hat, dass das die Testosteronproduktion stört und dass unter Umständen, sagen wir mal, die erhöhte Fett oder sagen wir dieses Mehrgewicht aufgrund von Testosteronmangel kommt, dann kann ich quasi durch die Gabe, durch Testosteron, sagen wir unter Umständen Gewicht reduzieren. Und wenn ich Gewicht reduziert habe, dann funktioniert die Testosteronproduktion wieder besser. Und wenn ich das dann, sagen wir mal, absetze oder aufhöre, dann kann es sein, dass die natürliche Testosteronproduktion deutlich besser funktioniert.
Ja, das hast du sehr gut erkannt und auch sehr gut dargestellt. Also wenn ein reversibler Grund, wie beispielsweise Übergewicht, vorliegt für den Testosteronmangel, dann könnte man theoretisch auch einfach nur Körpergewicht verlieren und auch keine Ersatztherapie machen währenddessen. Mhm. Und danach hätte man eine sehr gute Chance, wieder höhere Testosteronwerte zu haben. Für viele Männer, die aber übergewichtig sind, ist es extrem schwer, das Fettgewebe überhaupt zu verlieren, weil ihnen fehlt einmal Testosteron, um überhaupt motiviert zu sein, ins Gym zu gehen, Sport zu machen. Und selbst wenn sie sich dahin schleppen, fehlt ihnen dieser anabole Reiz, auf die Muskulatur zu wachsen. Und ihnen fehlt der Reiz auf die Fettverbrennung. Und ihnen fehlt sogar der Reiz auf Vorläuferzellen, die dann das dazu führt, dass diese Vorläuferzellen zu Fettzellen werden und nicht zu Muskelzellen. Das heißt, die müssen sozusagen so ein Uphill-Battle kämpfen, wohingegen, wenn man da eine Ersatztherapie dazu gibt, ist die Chance gut bei richtiger Indikationsstellung, dass eben das Fett schneller verbrannt wird und man eine gute Körperkomposition entwickeln kann. Und wenn man dann das Testosteron, das von außen dazugeführt wurde, wieder wegnimmt, ausschleichen lässt, dann hat der Körper ja Umstände, wo eben dieser negative Effekt auf die eigene Produktion nicht mehr da ist, weil man nicht mehr übergewichtig ist. Und dann hat man gute Chancen, auch ohne Zufuhr von außen gute Hormonwerte zu haben.
Mega. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, okay, du hättest hier Testosteron-Gel auftragen und das mal für einen Zeitraum X. Und wenn ich dann bemerke, okay, es ist irgendwie an der Zeit, das zu beenden, meine Probleme sind gelöst, ich habe keinen Brainfuck mehr, die Libido funktioniert, ich will nach Hause kommen, dann bemerke ich, ich habe Lust mit den Kindern zu spielen, ich habe tagsüber keine Müdigkeit mehr. Und dann kann ich es einfach, sage ich mal, unter Umständen, wenn es Sinn macht, man macht es ja mit ärztlicher Begleitung, absetzen und die natürliche Testosteronproduktion ist dadurch nicht verhindert, weil ja da quasi der Körper, es wird wieder signalisiert, okay, ich brauche wieder Testosteron und dann wird der natürliche Testosteronproduktionsmechanismus wieder angeworfen.
Ja, also in einem Best-Case-Szenario kann das so ablaufen. Du hast es gerade sehr einfach und eine leichte Entscheidung beschrieben. Das kann es auch sein, aber wie gesagt, immer natürlich mit einem Arzt, mit einer Ärztin abstimmen, ob das auch wirklich für einen passt und jetzt auch keine Gründe dagegen sprechen, Testosteron zu nehmen, weil es gibt auch ein paar Gründe, da können wir gleich auch nochmal dazu kommen. Aber grundsätzlich kann man das so machen und die Studienlage gibt auch her, dass wenn man eine Testosteronersatztherapie beendet, der Körper dann auch die körpereigene Produktion auch wiederherstellt, zumindest so, wie es am Status quo vor Beginn der Therapie war.
Verstanden. Ja, also für mich wäre jetzt da quasi, ich habe es ganz einfach erklärt, um für mich, sagen wir mal, den Mechanismus zu verstehen und halt die Sicherheit zu haben, dass es keine negative Auswirkungen eben auf die natürliche Testosteronproduktion hat.
Langfristig nicht, genau. Also kurzfristig wird die reduziert, ja. Aber langfristig, wenn man das dann Ganze wieder ausschleichen lässt, kommt man danach wieder an Status quo hoch.
Genau, aber das ist ja keine negative Auswirkung, sondern es wird einfach vom Körper gemessen, ihr habt genügend Testosteron, ihr müsst keins produzieren, fertig, aus.
Richtig.
Alright. Dann eine coole Frage, auf die wollte ich schon seit 10 Minuten stellen, und zwar: Du hast bestimmt coole Kundengeschichten parat, die Testosteron, sagen wir mal, zugeführt bekommen haben, wo, sage ich mal, sich gewisse Dinge eingestellt haben. Vorher, nachher. Hau mir da so ein paar coole Stories raus.
Ja, also ich versuche das Ganze differenziert jetzt darzustellen. Ne? Also wir befinden uns ja in einem medizinischen Bereich. Das ist eine ärztlich verschriebene Therapie. Und da muss man sich immer auch im Rahmen halten, was für Vorher-Nachher-Geschichten man erzählen darf, weil man auch unter dem Heilmittelwerbegesetz ist und es auch richtig so ist, dass man nicht Wirkversprechen macht, die jetzt nicht sich halten können. Ja? Deswegen, ich kann so ein paar individuelle Geschichten berichten, die jetzt aber natürlich auch als solche gewertet werden müssen und natürlich nicht für jeden Hörer dann natürlich das gleiche Versprechen dann mitbringt.
Genau, aber es ist kein Heilversprechen, sondern es könnte sein, dass, ja, man muss immer sehr aufpassen mit den Formulierungen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, man kann durch die Sauna entgiften, dann ist das bereits eine Heilaussage, die gegen das Heilmittelwerbegesetz verstößt. Deswegen ist der Jonathan da gerade so konservativ. Ja. Aber ich glaube, du kannst der Story ausdrücken oder sagen wir so umschreiben, dass man eine Idee von bekommt.
Also ich erzähle gerne ein paar Anekdoten und ich finde das auch wichtig, dass ich das hier mache, weil es ist unfassbar was wir für Geschichten erleben. Ja, also auch von unseren Kooperationsärzten, also wir sind ja entkoppelt ein bisschen von diesen Geschichten, weil wir die Patienten nicht selber behandeln, sondern weil es unsere Kooperationsärzte machen. Aber diese Kooperationsärzte, die treffen wir, mit denen machen wir Townhalls, mit denen sprechen wir regelmäßig. Die kommen auch teilweise zu uns ins Office, um mit uns mal zu treffen, wenn sie in der Nähe sind. Und das ist, also wir haben da teilweise Gänsehaut, was wir für Geschichten hören. Also wir haben unabhängig von verschiedensten Kooperationsärzten schon gehört, dass die Männer teilweise mit Tränen in den Augen in den Folgegesprächen sitzen, weil die sagen, ich habe mein Leben zurück. Ich habe die letzten Jahre mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, das ist jetzt das neue Normal, dass ich jetzt ab 40, 45 dieses Leben so führen muss, dass ich ständig müde, ständig abgeschlagen bin, dass ich keine Libido mehr habe. Und dann sitzen die in dieser Folgesprechstunde nach 3 Monaten mit Tränen in den Augen, also von mehreren Ärzten unabhängig genau diese Geschichte gehört und sagen, ich kann es nicht fassen, wie gut es mir jetzt wieder geht. Ja, und das sind dann so Themen wie, die haben wieder Antrieb, die unternehmen wieder was, die denen geht es einfach wieder richtig, richtig gut. Ja, andere Geschichte, auch aus meinem persönlichen Umfeld, weil ich natürlich auch jetzt das, was wir jetzt an Geschichten erlebt haben, auch natürlich ins persönliche Umfeld trage. Und da habe ich auch einen sehr guten Bekannten, eigentlich einen guten Freund mittlerweile, dem das auch so die Beziehung gerettet hat. Ja, der ist Mitte 30 tatsächlich erst und hatte aber einen Testosteronmangel, der bei ihm zustande kam durch massives, viele Jahre Übertraining. Ja, und das hat sich eben dann so manifestiert, dass er auch durch eine weniger Trainingslast das nicht mehr wegbekommen hat, diesen negativen Effekt auf seine Hormonproduktion. Und der hat wohl junger, dynamischer Typ, viel Muskulatur, trotzdem Testosteronmangel und dem wurde einfach nicht geholfen. Der ist von Arzt zu Arzt und die haben gesagt, gucken, Sie sind ein junger, muskulöser Mann, bei Ihnen wird es nicht am Testosteron liegen. Und hatte dann natürlich einen starken Libido-Verlust damit und dann in seiner Beziehung große, große Schwierigkeiten, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, weil es natürlich in einer jungen Beziehung auch problematisch ist, wenn da das Körperliche nicht gegeben ist. Und den haben wir auch dann tatsächlich durch eine Ersatztherapie an den Punkt gebracht. Auch jetzt nichts kompliziert das, was man bei ihm machen musste, sondern einfach gucken muss, dass die Testosteronwerte sich im Normalbereich befinden und nicht aussehen wie bei einem 80-Jährigen. Und der hat seine Libido wiederbekommen und der hat sich schon oft bei mir bedankt, dass das einfach auch ein großer Gamechanger für ihn war. Und genau, das ist so eine ganz persönliche Geschichte, aber was einfach so ein Muster ist, das wir wieder und wieder sehen, ist einfach diese Kooperationsärzte, die sagen, die Männer sitzen mit einem breiten Grinsen in der zweiten Videosprechstunde oder mit Freudentränen in den Augen und das sind einfach sehr, sehr coole Momente. Und wir sehen auch, dass viele der Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, das hat mich selber auch überrascht, dass dann teilweise sehr ausgewiesene Experten, Professoren oder auch Ärzte mit einer Privatpraxis irgendwo, die sagen dann, okay, ich mache auch mit Addon Health ein paar Videosprechstunden, wo ich dann auch gefragt habe, so hey, Entschuldigung, wieso machst du deine Praxis nicht einfach 2 Stunden länger auf? Haben die gesagt, so ja, könnten die machen, würden sie auch deutlich mehr mit verdienen, ja, weil sie da auch mehr in Rechnung stellen. Aber diese Patientengeschichten, die sie da erleben dürfen im Rahmen von so einer Ersatztherapie, das macht auch einfach Spaß, ja, weil du auch da Patienten hast, denen geht's schlecht und im besten Fall, wenn das alles richtig läuft, geht's ihm danach wieder super gut. Und das macht natürlich auch als Arzt Spaß, auf die Art und Weise zu arbeiten und solche coolen Geschichten begleiten zu dürfen.
Wundervolle Geschichten, mega cool. Was ich ja glaube, ein bisschen rausgehört zu haben, ist, dass die Männer dann quasi auch ein bisschen so den Tatendrang zurückbekommen haben und einfach Bock wieder Dinge zu unternehmen, Dinge zu machen.
Ja, ja. Und viele Männer, die, das sehen wir auch, wir haben ja vorhin so ein paar Marketing-Sachen gesprochen, da versuchen wir auch immer zu verstehen, wie denken die Männer über dieses Produkt nach. Und wir sehen das auch, dass sie teilweise ganz oft irgendwie auf der Webseite waren, dann Podcasts gehört haben, Inhalte verfolgt haben und sich dann erst nach so einem halben Jahr dann durchringen und sagen, okay, jetzt mache ich mal so einen ersten Test und erst dann irgendwie sehen, okay, es könnte am Testosteron liegen, weil davor wissen die gar nicht, dass es eigentlich besser gehen könnte. Ja, die denken dann so, okay, gut, jetzt bin ich halt 45, jetzt ist es halt so, dass ich nicht mehr so fit bin. Und erst nachdem die dann diese Werte wieder optimiert haben, merken die, wie groß dieser Unterschied eigentlich ist zwischen man hat einen schlechten Testosteronwert und fühlt sich nicht so gut, zu man hat einen optimierten Testosteronwert und fühlt sich damit besser.
Ist mega. Oft ist es auch so, dass man sich, sagen wir mal, an einen gewissen Energiestandard gewöhnt und das, was jetzt Phase ist, ist normal und es kann sein, dass man, sagen wir mal, sich an ein Energielevel von, sagen wir mal, 5 gewöhnt hat und 5 ist in der subjektiven Wahrnehmung Energielevel 10 und man weiß gar nicht, wie sich ja 10 anfühlt, weil es so normal ist, bei einer 5 zu sein.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja bei der Frauengesundheit haben wir ja auch das eine große Challenge bei der Hormongesundheit mit den Wechseljahren. Und das passiert ja relativ schnell über einen kürzeren Zeitraum. Und deswegen merken Frauen auch dann diese Symptome stärker und die haben auch häufig einen besseren Bezug zu ihrem Körper und zu ihren Hormonen, weil das ja eben was ist, was seit der Pubertät irgendwie sehr stark auch zu spüren ist. Und auch da gibt es große Herausforderungen, auch da müssen neue Lösungen gefunden werden und diesen Frauen muss auch geholfen werden. Aber bei Männergesundheit ist es so, dass da dieser Testosteronwert, der verändert sich nicht schlagartig, ja, sondern bei Männern, die so einen funktionellen Testosteronmangel entwickeln, da geht das meistens so ab 30 Jahren los, dass der Testosteronwert zu 1% pro Jahr abfällt. Was ist schon 1% pro Jahr? Das spürt man ja nicht. Das heißt, wenn es einem jedes Jahr 1% schlechter geht, da spürst du Jahr um Jahr keinen Unterschied. Aber wenn du dann sagst, okay, jetzt bin ich 50 und die letzten 25 Jahre ging es mir jedes Jahr 1% schlechter und man normalisiert das Ganze wieder, dann spürt man natürlich wieder einen Riesenunterschied.
Absolut logisch, ja. Dann habe ich jetzt noch eine sehr spannende Frage an dich, und zwar Sauna und Testosteron.
Also, ich bin selber ein großer Sauna-Fan. Also ich gehe, wenn ich kann, 2 bis 3 Mal die Woche in die Sauna. Ist nicht immer möglich, aber meistens kriege ich das hin. Und ich mag die Sauna vor allem wegen dem allgemeinen positiven Effekt auf die Gesundheit, ja, auf die Gefäßgesundheit, wegen dem Thema Stressreduktion. Ich selber schlafe auch sehr gut, wenn ich in der Sauna war. Deswegen schätze ich da diese Effekte sehr. Und ich bin mir auch der wissenschaftlichen Literatur bewusst, dass da diese Effekte auch haltbar sind in medizinischen Studien. Der Einfluss auf Testosteron hingegen, da kann ich dir jetzt nicht so viel Positives sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich mir vorstellen kann, dass aufgrund der indirekten Wirkung über Stressreduktion auch und Stress ein totaler Testosteronkiller, insbesondere chronischer Stress, und man durch Sauna das Stresslevel reduziert bekommt, die Schlafqualität verbessert, dass wir dadurch definitiv einen positiven Effekt auf die Testosteronwerte haben können. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja in der Sauna die Temperatur im Körper ansteigt und wir die Testosteronproduktion ja in den Hoden haben und auch die Spermienproduktion in den Hoden, und dass da regelmäßiges Saunieren theoretisch problematisch sein kann, weil wir eben diese Körperkern, also die Temperatur erhöhen in den Hoden. Aber da kann man ja super gut gegenwirken mit Kältepads, sodass, wenn man das auf dem Schirm hat, da bin ich ein totaler Proponent von der Sauna und auch im Kontext der Männergesundheit natürlich.
Absolut, ja. Du hast vorhin eben gesagt, dass Testosteron vor allem in der Nacht gebildet wird und die Daten in Bezug auf Sauna und deren Auswirkungen auf die Schlafqualität, Tiefschlaf, Ruhepuls, HRV sind fundamental. Ja. Also, ich selbst meinen Schlaf mit dem Oura Ring tracken und ich sehe HRV, Kerntemperatur, Ruhepuls, alle Daten deutlich besser. Man kann eigentlich bei meinem Oura ansehen, war ich in der Sauna oder war ich nicht in der Sauna? Und natürlich auch das Thema Stress.
Ja, mega, mega. Ich habe auch eine Zeit lang meinen Schlaf getrackt mit einem Ring. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, mit Sauna oder nicht. Aber subjektiv sage ich immer, ich schlafe so gut, wenn ich in der Sauna war davor. Und ich meine, das hat ja auch, ich propagiere häufig das warme Duschen abends, ja, weil Körper Wärme von außen, Körper reguliert gegen, fährt die Temperatur runter. Und das hast du ja in der Sauna auch. Und gerade fürs Schlafen ist es ja besonders gut, eine etwas reduzierte Körperkerntemperatur zu haben. Und da davor in der Sauna zu sein, super cooler Effekt.
Mega. Wir haben jetzt von dir gehört, was Testosteron macht, was Testosteronmangel macht, was die Symptome sind. Dann haben wir gehört von dir coole Kundengeschichten. Wir sehen, dass Testosteron, sagen wir, eine fundamentalen Auswirkung auf alle Männer hat. Und das ist ja fast 50% oder um die 50% der Bevölkerung. Warum hören wir so wenig von Testosteron?
Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, weswegen wir wenig von Testosteron hören. Ich glaube, ein Grund, da müssen wir Männer uns auch so ein bisschen an die eigene Nase packen. Ja, wir Männer, wir beschäftigen uns wenig mit unserer Gesundheit. Wir beschäftigen uns wenig mit unserem Körper, mit unseren Hormonen. Wir haben da wenig Bezug zu. Und deswegen ist da auf der einen Seite wenig Nachfrage. Und wo wenig Nachfrage ist, es dann auch entsprechend kein Angebot. Deswegen auch hier der Appell nochmal an die Männer. Gesundheit ist wichtig. Gesundheit kann man auch gut messen, kann man auch bei uns super gut adressieren. Und natürlich ist da nicht nur Testosteron entscheidend, sondern da gibt es viele, viele andere Parameter, Blutdruck, Blutfette und so weiter. Und da ist immer mein Appell für Männer, aktiv zu werden und sich auch diese Leistung einzuholen, die für ihre Gesundheit wichtig sind. Und vieles wird da auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Für manche Sachen muss man selber Geld in die Hand nehmen. Aber da müssen wir Männer noch aktiver werden und auch für unsere Gesundheit einiges einfordern. So, auf der anderen Seite ist es so, dass Testosteron jetzt als ein Wert, der für die Männergesundheit relevant ist, ja nicht überhaupt nicht im öffentlichen Auge ist, sondern schon sich hin und wieder findet, aber leider aus meiner Sicht dann häufig sich in negativ konnotierten Kontext wiederfindet. Ja, wenn es um Testosteronmissbrauch geht, im Bodybuilding, auch in anderen Sportarten wird Testosteron missbraucht, sei es im Radsport oder teilweise sind ja auch manchmal Fußballer mit Testosteron gedopt, sodass dann häufig so eine negative Schlagzeile gemacht wird. Oder auch, dass man Testosteron so als Sündenbock nimmt, so okay, der ist Testosteron gesteuert und Testosteron ist schuld für irgendwas Schlechtes wieder in der
die
Welt.
Die Straftat oder das oder jenes.
Richtig, und da würde ich jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht nochmal dazu anmerken wollen, dass sich das eigentlich auch nicht hält. Ja? Also Testosteron in guter Menge im Optimalbereich sorgt nicht dafür, dass Männer besonders aggressiv werden oder besonders aufdringlich werden, sondern sorgt eigentlich dafür, dass Männer besonders reflektiert sind, resilient sind, mit Stress auch besser umgehen können, sodass sich da auch diese Negativschlagzeile bezüglich des Testosterons nicht zwingend hält. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber genau, wir versuchen auch Testosteron nochmal so ein bisschen zu rebranden. Und deswegen ist es auch cool, wenn ich irgendwo sein darf und da auch Menschen mit erreiche mit dieser Message.
Jonathan, was ist in so einer Situation, wo du sagst, in diesem Fall oder da absolut kein Testosteron zuführen, nehmen, in keinster Art und Weise?
Ja, also da würde ich sagen, gibt es zwei Gründe, bei denen man auf gar keinen Fall zu Testosteron greifen sollte. Auch nicht in ärztlicher Begleitung und guter Arzt würde einem da auch niemals Testosteron geben. Der eine Grund ist ein aktueller Kinderwunsch. Ich hatte ja einmal beschrieben, also Testosteron ist wichtig für die Spermienproduktion, das stimmt. Aber wir haben gleichzeitig auch, wenn wir Testosteron von außen geben, diese vorhin besprochene negative Rückkopplung. Und diese negative Rückkopplung auf die Signalstationen im Gehirn, die bezieht sich nicht nur auf die LH-Freisetzung, auf das luteinisierende Hormon, sondern auch auf das FSH. Und das FSH aus der Hypophyse, das sorgt dafür, dass im Hoden Spermien produziert werden. So, und wenn wir jetzt Testosteron von außen zuführen, dann hört die Hypophyse auf, LH zu produzieren, aber sie hört auch auf, in den allermeisten Fällen FSH zu produzieren. Das heißt, der Hoden bekommt keine Signale mehr, Spermien zu produzieren. Das heißt, wenn wir aktuell Testosteron nehmen, ist die Spermienproduktion massiv reduziert, bei den allermeisten Männern sogar Richtung Null. Und wir haben deswegen natürlich eine massiv reduzierte Wahrscheinlichkeit, aktuell ein Kind zeugen zu können. Es ist nicht hundertprozentig sicher, deswegen sollte man sich auch da nicht drauf verlassen. Aber man sollte keinem Mann, der aktuell ein Kind zeugen möchte, Testosteron zuführen. Das gleiche wie bei der körpereigenen Testosteronproduktion gilt auch für die Spermienproduktion. Auch sehr viele Studien, die sich das genau angeschaut haben, wenn man das Testosteron ausschleicht, dann stoppt die negative Rückkopplung. Der Körper produziert wieder FSH, wieder LH und damit wird die Spermienproduktion wieder zum Status quo zurückkehren. Mhm. Das heißt, auch da, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht in 5 Jahren ein Kind zeugen, könnte man grundsätzlich ärztlich begleitet, eine Ersatztherapie starten, aber dann eben rechtzeitig vor dem Kinderwunsch diese Testosteronproduktion oder die Zufuhr wieder beenden. Es gibt aber auch Männer, die aktuellen Kinderwunsch haben und auch Symptome eines Testosteronmangels und die auch darunter leiden. Da gibt es auch die Möglichkeit, mit gewissen anderen Substanzen zu arbeiten, um dann quasi das körpereigene Testosteron zu erhöhen, ohne gleichzeitig die Spermienproduktion zu reduzieren. Das ist ein Grund, ein Umstand, bei dem kein Testosteron gegeben werden darf. Betrifft vor allem eher jüngere Männer, die einen aktuellen Kinderwunsch haben. Ein Thema, das eher ältere Männer betrifft, ist ein vorhandener Prostatakrebs. Prostata hat extrem viele Androgenrezeptoren, ja, und auch sehr sensitive Androgenrezeptoren. Das heißt, da hat auch Testosteron eine ganz starke anabole Wirkung, eine ganz starke wachstumsanregende Wirkung. Ja, es gibt sogar Prostatakrebs, das wird behandelt, indem man Testosteronmangel erzeugt, ja, um dann eben zu verhindern, dass der Prostatakrebs stärker wächst. Wenn man jetzt einen bestehenden Krebs hat und Testosteron geben würde, ist das so, wie wenn man Öl ins Feuer gießt. Also man würde diesen Krebs total anfeuern. Deswegen muss man immer ausschließen, dass ein Mann einen Prostatakrebs hat, bevor man Testosteron gibt. Was wichtig ist, da zu sagen, ist, dass Testosteron keinen Prostatakrebs erzeugt. Ja, also wenn ich eine Ersatztherapie mache, erhöhe ich dadurch nicht mein Risiko, um Prostatakrebs zu bekommen. Aber man muss auf jeden Fall ausschließen, dass vor Start der Therapie ein Krebs vorliegt. Und man muss natürlich auch sicherstellen, dass während der Therapie nicht aus einem anderen Grund ein Prostatakrebs entsteht und man das dann verpasst und dann sozusagen ein sehr starkes Wachstumsumfeld für diesen Prostatakrebs erzeugt.
Verstanden. Ja, ist mega gut zu wissen und sehr umsichtig, dass du das dann kommunizierst und dass ihr das auf dem Schirm habt. Das ist für mich wieder ein Kompetenzzeichen.
Danke.
Mega. Jonathan, wenn ich jetzt hier auf euch aufmerksam geworden bin, gibt es hier irgendwie einen Link oder ihr tut euch einfach googeln, Addon Health und Addon Health Plattform oder was
googeln? Ja, genau, also einfach Addon Health googeln, da solltet ihr uns finden oder ihr geht einfach auf addon-health.de. Wir sind auch zu finden auf Instagram, addon.health, beziehungsweise ich habe auch einen Instagram-Account, wo ich meine medizinischen Inhalte verbreite, das ist doc.jonathanapassu. Und da kann man sich auf jeden Fall aufschlauen zu dem Thema. Und wir haben auch noch unseren eigenen Podcast, den Männergesundheitspodcast. Da schlüpfe ich in deine Rolle. Da bin ich nämlich der Host und darf ja führende Experten aus Bereich Medizin, Wissenschaft, aber auch teilweise aus dem Bereich von Sport befragen zu relevanten Themen zur Männergesundheit.
Mega cool. Wir werden das Ganze hier unten verlinken. Jonathan, hier an dieser Stelle, mega vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, war sehr informativ auch für mich. Ich habe noch nie über Testosteron so differenziert die Dinge gehört und ist eine sehr relevante Angelegenheit, die man auf dem Schirm haben muss.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut, hier zu sein und freue mich da auch, eure Hörer erreicht zu haben damit.
Mega, danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gern ein Like da lassen, kommentieren, wenn ihr Fragen zu diesem ganzen Thema habt und gern den Kanal abonnieren.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.